Die letzte Folge für dieses Jahr.
Oh mein Gott, was ist, warum das denn? Die letzte Folge?
Tja, kann das so sein? Die letzte Folge, das Filmmagazin in 2024. Mensch, das Jahr ist wieder so schnell rumgegangen. Wir nehmen das natürlich vor Silvester auf, logischerweise. Kommt ja auch vor Silvester raus. War jetzt echt eine dämliche Aussage. Ich wollte eigentlich sagen, wir nehmen das Ganze vor dem Tag, an dem wir es ausspielen, sozusagen weit vorher auf. Also wir haben noch einiges bisschen Jahr vor uns, vor der Brust. Das bedeutet, wir spekulieren jetzt so ein kleines bisschen, dass jetzt kein richtig genialer Film mehr rauskommt. Denn wie immer, oder wie schon schöne Tradition in den letzten Jahren, ist das Thema unserer letzten Folge im Jahr ein kleiner Rückblick. Wie war denn das Film- und Serienjahr 2024 für uns ganz persönlich im Filmmagazin? Und wir sind?
Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Korrekt. Und wir sind zwei Filme. Fans, Dudes, ja. Die es die zuhauf im Internet gibt. Aber wir haben natürlich noch einen ganz speziellen Blick auf Film und Fernsehen, hoffen wir zumindest. Das müsst ihr am Ende ihr beurteilen, ob das wirklich so ist. Wir sprechen uns aber oder treffen uns einmal hier in der Woche beim Filmmagazin, um über Filme, Serien und alles irgendwie dazwischen und irgendwie auch ein bisschen außerhalb davon zu sprechen. Dann sehr gerne aktuelle Veröffentlichungen, was uns da letztens im Kino aufgefallen ist, aber auch gerne mal den Blick zurück mit dem Fernglas. Blicken wir zurück auf verschiedene Jahrzehnte des Films und holen auch mal ein paar Klassiker nach oder ein paar Antiklassiker oder halt einfach Filme, die vielleicht sehr interessant sind oder auch mal nicht interessant sind. Das passiert auch mal. Deswegen könnt ihr uns auf jeden Fall auch immer Vorschläge machen, selbst wenn ihr sagt, das wäre jetzt nicht der krasse Film, aber irgendwie, vielleicht als Kind habe ich den häufiger gesehen oder als Erwachsener irgendwann später mal entdeckt, dann schreibt uns sehr gerne auch hier auf YouTube, wenn ihr uns sowieso seht. Dann seid ihr sowieso auf einer Plattform, wo ihr uns auch kontaktieren könnt. Ansonsten, wenn ihr natürlich über die verschiedenen Podcast-Catcher euch das auch anhört, dann geht ihr einfach auf filmmagazin.org. Das ist unsere Webseite. Da gibt's dann auch Kontakt- und Kommentarmöglichkeiten unter jeder Folge, als auch uns ganz allgemein zu schreiben. Ansonsten sind wir natürlich auch auf den sozialen Medien unterwegs, die man so kennt.
Das ist so. Heute, Rückblick, haben wir uns was überlegt, und zwar, wir reden natürlich immer über Filme und Serien, und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt wieder eine ellenlange Liste irgendwie machen, hat jeder zu jedem Themengebiet eine Menschen sozusagen, mit vielleicht nochmal, also ein Top-Pick und ein Worst-Pick, weil wir wollen ja nicht nur das Gute uns angucken, sondern auch das Schlechte, und kann dann noch eine Honorable Mention, wenn es nötig ist, noch nennen. Also wir werden sozusagen anfangen, Filme, Tops, Serientops, dann Filme Flops und Serienflops. Und wir haben das nochmal ein bisschen unterteilt. Wir gucken uns nicht nur das Jahr 2024 an. Das machen wir natürlich auch. Also die Filme, die da rausgekommen sind, sondern wir gucken uns auch unser persönliches Jahr 2024 an. Was haben wir nachgeholt? Also haben wir irgendeinen Film von 1993 endlich mal in 2024 geschafft zu gucken, der uns total begeistert hat oder der total scheiße war? Auch das wird einen Platz in dieser kleinen Top-Runde, in diesem Top-Ranking haben. Ihr könnt natürlich auch, also wie gesagt, ist unsere persönliche Liste natürlich, ist unser Geschmack. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr einen Film, den wir nicht besprochen haben, toll fandet, dann schreibt uns das auch gerne über die bekannten Wege sozusagen. Aber lass uns doch einfach anfangen, dass wir nicht nur noch weiter rumplänkeln und uns Filme, die in 2024 erschienen sind, die wir super fanden.
Also so ein Top-Film 2024.
Was war denn dein Top-Film in 2024?
Wir werden leider wahrscheinlich einige Überschneidungen haben. Und wir werden auch einige Filme wahrscheinlich haben, über die wir schon gesprochen haben.
Natürlich.
Das ist gerade dann das große Krux leider, wenn man so einen Film-Podcast hat.
Deswegen können wir also einfach in drei Sätzen zusammenfassen, worum es in dem Film geht.
Oder vielleicht hat sich ja auch unsere Meinung geändert, seitdem wir das gesehen haben. Oder angepasst. Und muss ja nicht komplett jetzt 180-Grad-Wendung sein, aber vielleicht nochmal ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Oder den Aspekt fand ich jetzt doch nochmal schlechter oder besser. Aber für mich schon, glaube ich, der Top-Film, weil es für mich natürlich auch so eine der Top-Kino-Erfahrungen ist, was für mich auch Kino bedeutet. Das ist natürlich dann auch monumental im besten Falle. Und zwar so monumental, dass es einen wirklich in die Sitze presst. Und da gibt es eigentlich auch nur dieses Jahr einen Film, der das groß geschafft hat. Und das
Gladiator 2.
Genau. der quasi das, was Gladiator gerne sein wollen würde. Ja. Das ist natürlich, und ein anderer Film, der viel mit Sand zu tun hat, ist natürlich Dune 2. der große Blockbuster-Film im positiven Sinne. Aber es gibt noch viele schlechte Blockbuster-Filme, aber wirklich, wozu dieser Begriff mal geschaffen wurde.
Ja.
Also wirklich, dass die Leute aus ihren Häusern kommen und quasi riesige Schlangen um das Kino bilden. Man fragt sich eigentlich, wo sind denn die Leute in den Häusern? Ne? Die sind, oder wo wohnt denn hier jemand? Die wohnen jetzt gerade alle im Kino.
Ja.
Und das sollte halt bei Dune 2, auch wenn jetzt nicht so mega erfolgreich, natürlich war trotzdem erfolgreich, aber jetzt nicht so, dass alle die Leute gesehen haben. Deswegen für alle, die bisher das noch nicht getan haben, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Aber das ist für mich sozusagen im besten Fall so einer dieser großen, epischen Monumentalfilme, der wirklich auch nochmal eine Steigerung für mich zum ersten Teil ist. Auch wenn er nochmal ein bisschen anders ausgelegt ist, deswegen sind ja schon sehr unterschiedlich. Der erste ist noch ein bisschen aufbauender, das ist wirklich die Einleitung. Da eskaliert es auch noch nicht so extrem wie jetzt im zweiten Teil. Da ist dann noch mal ein bisschen größer, ein bisschen weiter, versucht sich auch an mehr und ist jetzt natürlich auch eine Geschichte, dadurch, dass natürlich auch die Grundlage, auf dem das basiert, die Buchvorlage natürlich auch schon tausendfach in anderen Medien aufgegriffen wurde, kennt man es irgendwie natürlich irgendwo auch. Ja, ne? Das ist dann dieser angebliche Prophet, der irgendwie ein unterdrücktes Volk befreit oder eben erst in den Untergang stürzt. Das ist ja auch eine Frage der Interpretation und der nächsten Filme, wie die das dann aufgreifen. Aber so diese Geschichte, die kennt man natürlich irgendwo auch schon in anderen Varianten. Aber es gab für mich jetzt dieses Jahr keinen Film, der das so monumental erzählt hat, dass ich wirklich, wirklich das Gefühl hatte, ich war jetzt 3 Stunden in einer anderen Welt.
Ja, stimmt, guter Film. Haben wir auch natürlich darüber gesprochen, haben wir eine Folge zu gemacht, könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ich weiß gar nicht, ist der schon zum Angucken, Downloaden irgendwie verfügbar? Im Streaming glaube ich noch nicht, vielleicht bei Sky maximal.
Das kann natürlich sein.
Das weiß ich nicht. Aber genau, also die Chance könnt ihr gerne ergreifen, auch wenn es, glaube ich, nicht genauso wirkt wie im Kino.
Toller 15 Film. Euro müsstet ihr jetzt bezahlen.
Okay. Aber könnte auch vielleicht, also lohnt sich auch, aber könnte auch nochmal warten, je nachdem, wie ihr mögt.
So, Lukas, was ist denn deiner?
Ein kleinerer Film, der dich nicht so in die Sitze drückt, aber doch in die Sitze drückt, auf eine andere Art und Weise, den wir tatsächlich sogar zusammen im Kino gesehen haben, ist mein Favorite dieses Jahr. Schweres Thema, aber ein, finde ich, sehr eindrücklich umgesetzter Film, der ziemlich gut war. The Zone of Interest, tatsächlich. Ist für mich, also ist ein bisschen debatable, ob der im Jahr 2024 erschienen ist. Ist er ja nicht. Also er ist ja schon bei, ich glaube, wo hat er beim Internationalen Filmfestival von Cannes hat er Premiere gefeiert? Oder bei einem. Hat aber bei den Oscars natürlich dieses Jahr groß abgeräumt. Und wir haben ihn sozusagen ich glaube, es war der erste Film, den wir im Januar gesehen haben. Irgend sowas war, glaube ich.
Oder Februar. Januar oder Februar ist er.
Oder Februar. Genau, also relativ spät. Deswegen habe ich ihn da noch mit dazu gezählt. Aber der hat mich dieses Jahr auf jeden Fall von den neuen Filmen am meisten beeindruckt und am längsten auch nachgehallt, sozusagen in meinem Kopf, über den wir auch im Filmmagazin gesprochen haben. Die Folge, ich glaube, wir haben den ja direkt bevor wir die Folge aufgezeichnet haben, haben wir den geguckt. Also findet ihr auch bei uns hier im Podcast. Um die Geschichte, um den Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, gespielt von Christian Friedl und natürlich auch seine Frau Hedwig Höss, gespielt von Sandra Hüller. Also das ist wirklich auch ein Film, wo man sagen muss, den muss man aushalten können. Ne? Also wenn man das nicht kann, also man sieht jetzt nicht so viele, nicht so viel Gore, ne, wie bei vielen anderen Filmen, die ein ähnliches Thema haben. Aber er schafft es natürlich durch sein Sounddesign, durch seinen Druck, den er aufbaut, indem er eigentlich das Grauen nie so richtig zeigt, schafft er das total aufzubauen. So, das ist auf jeden Fall, also ich habe ja so ein kleines Buch hier, also habe ich dieses Jahr angefangen, weil ich wusste, dass wir das wieder machen, unsere
nichts schöne, vergisst,
schöne Dings, damit man nichts vergisst, und schreibe ich jetzt jeden Film, jede Serie, die ich geguckt habe, jeden Monat. Und tatsächlich, wir haben Anfang März haben wir den erst gesehen.
Ah ja.
Und da habe ich geguckt, was von mir 5 Sterne bekommen hat. Und es ist nicht so viel gewesen tatsächlich, also 5 von 5. Und da ist auf jeden Fall einer der wenigen Filme, die dieses Jahr 5 bekommen haben. Und der am meisten nachhalt. Ja. Mhm. Bleiben wir beim Positiven, oder? Bevor wir das Schlechte machen? Was meinst du?
Von der Abwechslung her ist natürlich trotzdem, ne, so Top-Flop.
Top-Flop. Dann machen wir Flop-Filme jetzt. Flop-Filme 2024 erschienen, die absoluten Horrorfilme.
Da muss man sagen, da gibt es viele Filme, die da um die Krone kämpfen. Ich habe ehrlich gesagt noch zwei Filme dort zu stehen. Ich bin jetzt unsicher, ob ich jetzt spontan mich einfach für einen von beiden entscheide oder einfach doch beide nenne. Aber ich glaube, am Ende, es wäre vielleicht auch gemein, weil der eine Film, der versucht wenigstens was. Der andere Film macht nicht mal das. Deswegen würde ich wahrscheinlich den dann doch als den Flop-Film Nummer 1 dieses Jahr. Auch keine Überraschung für alle Leute, die das Filmmagazin verfolgen oder allgemein so ein bisschen die Top- und Flop-Listen im Blick behalten und irgendwie bei Rotten Tomatoes immer wieder unterwegs sind. Ist eine Seite, wo das sowas gesammelt wird, so damit man so allgemein weiß, na, kam das jetzt gut oder eher schlecht an bei den Leuten, bei Kritikern als auch bei normalen Anführungszeichen Zuschauerinnen. Und da ist natürlich Madame Web ist einer der Filme, der da ganz, ganz, entweder wie man sieht, ganz weit oben oder ganz weit unten, müsste ganz weit oben bei den Flop-Filmen ist. Und es war für mich, glaube ich, auch die schlimmste so Kino-Filmerfahrung. Und eigentlich nicht mal, weil er einen so aktiv, weil aktiv scheiße ist, sondern weil er einfach so extrem langweilig und belanglos ist. Das ist, glaube ich, der größte Fehler dieses Films. Madame Web ist wirklich von vorne bis hinten eine Fehlentscheidung auf tatsächlich hier mal Produzentenseite, die ich hier auch nochmal hervorstechen will, weil das ist von Anfang an auch eine furchtbare Idee, so einen Film umzusetzen. Mit dieser Figur alleine, weil die wenig hergibt, so als Hauptfigur und dann halt auch mit der Herangehensweise, wie der Film das macht. Ich meine, du kannst natürlich immer noch die Figur irgendwie anpassen, damit das dann auch vielleicht für eine Kinogeschichte oder eine Filmgeschichte funktioniert. Aber wie es dann auch dieser Ansatz ist, dass sie eben auch dann so drei Teenager unter sich hat, die sie dann irgendwie trainiert oder irgendwie so als Schutzbefohlen, als Schutzengel irgendwie auftritt, funktioniert so gar nicht von hinten heraus, weil und dann auch das, wie das Marketing halt auch dann diese drei Spider-Girls so ein bisschen aufbaut, diese losen Verbindungen zu Spider-Man plus diesen auch absolut furchtbaren Bösewicht, der auch so unfassbar, also der könnte eigentlich auch der Unsichtbare heißen, weil er auch eigentlich auch nicht, also er ist schon da und sichtbar, aber er ist auch so egal und durfte ja direkt vergessen, dass man ihn eigentlich auch den Unsichtbaren bezeichnen könnte. Also das ist wirklich auch eine große Frechheit, dieser Film. Und er hätte irgendwann mal schon im Pitch-Prozess hätte schon jemand sagen, hätte die Hand heben müssen und sagen müssen, nee Leute, ganz ehrlich, machen das ist es nicht. Das machen wir einfach nicht. Geben wir jetzt nicht 100 Millionen US-Dollar aus.
Ja. Der steht tatsächlich auch auf meiner Liste ganz oben. Hättest du ihn nicht genannt, wobei ich habe damit gerechnet, dass du ihn nennst, hätte ich ihn genannt. Deswegen nehme ich jetzt einen, auch bei mir kämpfen drei Filme um diesen Platz. Und da nehme ich jetzt einfach den zweiten und ich muss sagen, es war meine schlechteste Kinoerfahrung dieses Jahr, wo ich mich wirklich geärgert habe, dass ich da überhaupt hingegangen bin, wo ich mich zwischendurch wirklich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Und das war tatsächlich leider Joker Teil 2, Folie à deux. Das war vielleicht auch der, den du meintest, der wenigstens was versucht. Ja, du hast recht, er versucht es wenigstens. Und ich kann auch die Entscheidung verstehen zu sagen, wir produzieren den. Ne? Ja. Logisch. Nachdem der erste so ein Riesenerfolg war.
Und auch zu sagen, mit Musical zu machen, kann ich auch noch irgendwo nachvollziehen, auch wenn es eine sehr wilde Entscheidung ist, aber kann ich irgendwo sehen.
Auch da Produzentenfehler. Ja. Und zwar Todd Phillips einfach zu sagen, mach doch, was du willst. Du kannst von uns, du kriegst alles von uns, du kannst einfach machen, was du willst. War ein Riesenfehler. Und der Film, das spürt man bei dem Film. Ist toll, bis jetzt haben wir zu allen Folgen gemacht. Also ihr könnt die detaillierte Begründung, warum das so ist, könnt ihr immer bei uns nachhören. Aber das muss man sich auch nicht angucken, wenn man nicht unbedingt das sehen will, aus nostalgischen Gründen oder wenn man unbedingt alle Joker-Sachen gucken will oder so oder alles, was mit Batman zu tun hat, in sich aufsaugt. Dann würde ich wenn man das nicht muss, dann würde ich den einfach auslassen. So.
Ja, auf jeden Fall. Und kleine Ergänzung noch zum Madame Web, weil man sich gedacht hat, okay, schlimmer kann es eigentlich auch nicht werden, gerade so mit den Sonys Spider-Man-losen Filmen. Und lustigerweise ist ja gerade vor kurzem, wenn wir die Aufnahme, zu diesem Zeitpunkt die Aufnahme, ist jetzt der Kraven the Hunter-Film erschienen. Und der soll tatsächlich noch schlechter sein. Als Madame Web, was wirklich eine absolute Leistung ist. Und es ist wirklich auch wirklich faszinierend, was das so, also da würde mich wirklich mal interessieren, was da bei Sony hinter den Kulissen, Sony Amerika ist ja höchstwahrscheinlich hier hauptverantwortlich, und da die Entertainment-Filmsparte, das ist ja jetzt nicht das erste, nicht das zweite, nicht das dritte Mal, dass da ein absolut fragwürdiger Film rauskommt. Also diese Strategie ist ja wirklich von vorn bis hinten und das seit mehreren Jahren schon, die auch alle hier, ne, ich noch an Morbius und so, Co., die sind auch alle furchtbar gelaufen, dass die noch finanziert werden. Also wirklich, wenn nächstes Jahr noch so ein Spider-Man-loser Film irgendwie erscheint von Sony, dann weiß ich irgendwie auch nicht. Dann glaube ich, dann ist es, das ist ja nicht mehr, ne, das funktioniert ja nicht mehr, das ist ja nicht mal in der Kinokasse erfolgreich. Deswegen, das ist schon sehr faszinierend und ich glaube, man könnte ja auch einfach Sony oder Columbia Pictures, ist es ja, glaube ich, die da, das Sony-Studio, das hierfür verantwortlich ist, das ist schon faszinierend. Die haben, glaube ich, seit 3 Jahren oder so, haben die einen festen Platz bei den Flop-Filmen immer, weil die jedes Jahr genau so einen Film rausbringen.
Ja. Dann dürfen wir jetzt Craven the Hunter auf jeden Fall vor Weihnachten, vor Silvester nicht mehr gucken,
weil ja, dann stimmt haben wir
unser Ranking
Jahr
hier nicht mehr. Okay, wollen wir erstmal mit den Serien weitermachen, ja, bevor wir das anschauen, was wir nachgeholt haben. Also machen wir erstmal Top-Serien. Ich habe eine Sache vorab festgestellt, ich habe gar nicht so viele Serien geguckt dieses Jahr, wie auch schon letztes Jahr. Ich bin von dem Seriending bin ich irgendwie ein Stückchen, also nicht ganz, ne? Wir reden ja auch öfter über Serien hier, aber das ist schon deutlich weniger geworden als meinetwegen 2019 oder so, deutlich weniger Serien. Habe auch deutlich weniger Zeit, aber ich habe auch, also ich will jetzt nicht sagen, es liegt daran, dass die Serien schlechter geworden sind, es kommen trotzdem noch tolle Serien raus, aber irgendwie hat es für mich persönlich diesen totalen Charme verloren, immer alles in 8 Folgen erzählen zu müssen oder noch mehr. Das hat vielleicht auch, hat auch mein Durchhaltevermögen gelitten. Das kann natürlich auch sein.
Kann auch sein. Oder eben, dass eben doch jetzt so ein bisschen auf diese goldene Zeit des Fernsehens eben auch oder der Streaming-TV-Serien eben langsam auch vorbei sind und dann eben nur noch sehr wenig Gold unter dem ganzen Schutt liegt. Und das sind, glaube ich, so diese Top-Serien, nach denen muss man schon wirklich genau gucken. Das sind dann manchmal eben auch so, dann vielleicht auch einfach eine neue Staffel, die einen vielleicht dann irgendwie noch an der Stange hält. Aber so wirklich neue Veröffentlichung, gerade auch bei Serien, finde ich auch immer sehr schwierig. Da ist wirklich pro Jahr ist jetzt immer nicht so viel dabei.
Ich habe trotzdem eine gefunden. Wie ja, sieht's bei dir aus?
Ich habe auch eine, also ich habe tatsächlich das ist leider eine, worüber wir auch schon gesprochen haben, aber ich habe zumindest, oder tatsächlich, ich habe die 2 Serien, die ich jetzt habe, da würde ich tatsächlich nur eine Folge hervorheben, weil die nochmal für mich sehr besonders ist und die ist auch schon, glaube ich, die wurde sogar auch schon ausgezeichnet, zumindest die ganze Serie ausgezeichnet und über die hatten wir auch schon gesprochen, X-Men 97.
Ja.
Da hatten wir ja, wo die ersten 3 Folgen, glaube ich, draußen waren oder 2 Folgen, hatten wir darüber gesprochen gehabt, weil das ja auch eine sehr, also wirkt irgendwie schon wieder logisch, weil Comic-Verfilmungen und Nostalgie funktioniert ja sehr, sehr gut, auch aktuell. Das hat auch gerade an den Kinokassen Deadpool und Wolverine sehr gut bewiesen, dass das sehr gut funktioniert. Da ist X-Men 97 ja auch irgendwie ein Beispiel dafür, aber das ist schon wieder so weit her, dass es wahrscheinlich viele gar nicht mehr in Erinnerung haben, dass es damals in den 90er Jahren eine X-Men-Serie, eine Zeichentrickserie gegeben hat, die jetzt eben fortgeführt wird. Tatsächlich dann sozusagen eine offizielle Fortsetzung, was quasi nach dem Ende der dann 96er Staffel passiert, das geht jetzt weiter. Wie gesagt, sah alles sehr vielversprechend aus und hat auch das hohe Niveau auch gehalten, aber ich möchte hier nochmal insbesondere die 5. Folge hervorheben, als sehr außergewöhnlich tatsächlich. Das ist so auch dieser ganz typische, es gibt ja ganz häufig bei solchen Serien so den Mittelpunkt, da ist eigentlich der Höhepunkt, auch dramaturgisch, ist quasi wirklich ab der Mitte, wo ein krasser Scheiß passiert, wo dann auch groß, oh krass, wie geht's jetzt noch weiter, ich will unbedingt weitergucken. Und danach baut die Serie auch ein kleines bisschen ab, finde ich. So interessant wie in der 5. Folge sind sie nie oder auch so gut, weil das dann wirklich perfekt diese Seifenoper, könnte man ja schon sagen, ist, weil das ist ja im Prinzip die X-Men, weil da auch ganz viel, wer hat gerade mit wem was,
ja,
und was hat das dann für Auswirkungen auf diesen globalen Konflikt irgendwie halt Menschen gegen Mutanten und Mutanten gegen Mutanten. Und das ist wirklich hier in der 5. Folge in seinem Höhepunkt erzählt, wo dann wirklich quasi sozusagen die ersten 2/3 der Folge ein großer Liebeskonflikt quasi abgespielt wird, wo es so schön hin und her geht, wer jetzt mit wem was hat. Dann das auch auf einer großen Ball-Tanzsequenz, das nochmal vorgeführt wird, dass jetzt ein neues Paar entstanden ist oder quasi sich hier ein Paar scheinbar gefunden hat, das aber sofort aufgebrochen wird nach diesen 2/3, dann kommt auf einmal eine große dramatische Geschichte, die komplett nochmal sozusagen die Richtung der Serie ein bisschen verändert, weil da was passiert, was quasi den Verlauf der Geschichte verändert, so mysteriös ausgedrückt, wie eben möglich, aber das fand ich irgendwie doch sehr beeindruckend und es hatte wirklich so auch in Richtung, das war auch so eine Folge, die geht zu Ende mit so einem Schwarzbild, dann läuft eine traurige Musik und dann muss man erstmal, oh, nee, oh, okay, Okay. Und das ist, finde ich gut, dass es auch, das hat wirklich immer wieder auch diesen Effekt gehabt, dass sich hier auch tatsächlich, dass man um Figuren auch bangt, ob sie es schaffen. Und das hat man tatsächlich relativ selten, weil es doch alles safe gespielt, auch gerade im Comic-Bereich, ne, wo jede Figur eigentlich nie für lange wegbleibt. Aber hier ist auch gerade die fünfte Folge doch mal sehr auch radikal. Teilweise natürlich nicht für immer und so, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten funktioniert das hier sehr gut und das fand ich irgendwie doch einen schönen emotionalen Punch, diese Folge. Und deswegen da Applaus, gerade für diese fünfte Folge. Es war sehr gut gemacht.
Ja, ich dann geht unser Serienpreis, unser Serien, weiß ich nicht, Goldpreis für 2024 geht an Disney. Denn die Serie, die ich habe lange überlegt, aber die Serie, die ich am besten fand dieses Jahr, einfach nicht, weil sie perfekt ist oder weil sie so krass ist, sondern weil sie es auch geschafft hat, mich zu begeistern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil sie es überhaupt geschafft hat, dass ich mir wieder 10 Folgen eine Stunde angeguckt habe und dann sogar noch den Podcast dazu gehört habe, der dazu gleichzeitig auch, durchkam. Über die haben wir auch gesprochen hier im Podcast, ist Shogun. Disney Plus war eine tolle Serie einfach. Also eine richtig große Hochglanzproduktion, richtig teuer gewesen auch. Das sieht man ihr auch an. Spielt sozusagen im Japan, im Japan des, boah, welche 17. Ära war es nochmal? Ich glaube 17. Jahrhundert, ne? Ja. So frühe Neuzeit. Und oder 1600, glaube ich. Aber es ist frühe Neuzeit, also im Jahr 1600 irgendwie, glaube ich. Mhm. Und mit so einer relativ unbekannten, mit so einem, zumindest hier in Europa relativ unbekannten Teil der japanischen Geschichte, als nämlich Japan schon mal mit Europäern zu tun hatte, bevor sie sich sozusagen verschlossen hatten. Ne? Japan hatte ja so eine lange Phase, wo sie sich nach außen komplett abgeriegelt haben oder komplett, soweit es halt ging, gab es schon mal so eine Phase, wo es auch durchaus europäische Interessen, die unter anderem zwar auch kolonialer Natur waren, aber nicht so klassischer Kolonialismus, sondern die wirklich, wo es um Vormachtstellung ging, wo es um Handel auch ging, ne? Und Japan eben auch als hochentwickeltes, damals für die damalige Zeit auch hochtechnologisches Volk. Und diese in dieser Zeit wird eine Geschichte erzählt, die sehr spannend war, fand ich. Gut funktioniert hat und die auch tolles Casting hatte. Also ja, Shogun kann man sich wirklich mal geben, muss ich sagen.
Ja, ist auch gerade auch eine Serie, die sehr viel auch mit Sprache arbeitet. Ja. Und quasi das auch das gesprochene Wort und was Übersetzer dann bedeuten und wie wichtig oder was da teilweise natürlich auch für Einflüsse passieren, auch eine sehr interessante, dass auf dieser Ebene auch die Serie ganz gut stattfindet. Dadurch aber natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller, weil man auch viel lesen muss, weil das Japanisch auch dann nur untertitelt ist.
Oder man kann halt Englisch, Japanisch und Spanisch, wenn man die drei Sprachen perfekt
Portugiesisch.
Kann. Portugiesisch. Portugiesisch, Entschuldigung. Oh Gott. So. Portugiesisch. dann kann man die Serie komplett ohne Untertitel gucken.
Das stimmt.
Easy.
Easy. So, dann haben wir jetzt die Flop-Filme nachgeholt, ne?
Wir brauchen jetzt die Flop-Serien erstmal. Serien-Flops. Wobei ich muss sagen, das fand ich schwer. Weil ich Flop-Serien, zum Beispiel nach einer Folge auf und da würde ich mir dann auch nicht anmaßen, dass ich die Serie geguckt habe, das zu sagen. Ne? Ja. Ich habe trotzdem eine. Hast du auch eine?
Also bei neu auf jeden Fall, bei nachgeholt fand ich
dann noch mal neu. Schön. Dann
neu auf jeden neu. Fall. Also ich habe so ein bisschen eine, aber die finde ich jetzt nicht schlecht, aber da brauche ich noch einen zweiten Versuch, sagen wir mal so. Aber jetzt für die neu ist, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich auch eine, die könnte auch bei dir ganz weit oben sein. Die habe ich aber auch nicht komplett durchgeschaut, weil ich es dann auch nicht ausgehalten habe. Aber ich habe so viel gesehen, dass ich quasi das sagen kann, das ist nichts für mich. Und leider auch ein Griff in den Ofen, das ist die Avatar-Serie von Netflix. Ja. Da hatten wir auch schon eine Folge dazu gemacht, die auch für mich und auch für uns gar nicht funktioniert hat, weil sie halt auch das Publikum nicht ernst nimmt. Das würde ich fast sagen, ist die größte Schwäche der Serie, neben vielen Schwächen. Aber ich glaube, so dieses Nicht-Ernst-Nehmen, halt quasi alles erklären müssen, alles einem vorkauen, quasi dann wirklich halt nochmal deutlich, deutlich oberflächlicher als die Animationsserie zu sein, die Animationsserie, die eigentlich ja für Kinder ausgelegt ist, aber halt, die auf so vielen Ebenen heute noch funktioniert, die es nicht nötig hat, jede Charakteremotion auszusprechen, dass dieser Charakter das jetzt fühlt, sondern eben auch mal was zu zeigen tatsächlich, wie sich Charaktere fühlen und das vielleicht durch auch so Dialoge zu zeigen, die so ein bisschen mehrdeutig sind. Aber oder man macht es halt eben wie Avatar, die Netflix-Realserie und erklärt eben alles von vorne bis hinten und auch wie der Charakter sich fühlt. Und das finde ich die schlechteste Art wirklich, wie man eine Serie nochmal remaken kann. Was ist es ja im Prinzip, weil da tatsächlich so alle Besonderheiten des Ursprungsmaterials rundgelutscht werden. Und da ist absolut gar kein Grund, sich das anzugucken. Da guckt euch wirklich absolut die Animationsserie an, weil die hat nichts von ihrer Brillanz verloren.
Das ist so. Die hat dann auch nochmal so einen kleinen, zumindest Teil-Rewatch gekriegt in dem Zusammenhang. Wir haben auch viel Kritik dafür gekriegt für unsere schlechte Meinung. Ne?
Das ist auch okay, ihr dürft auch keine andere Meinung.
Das ist auch vollkommen okay. Ja. Es wird auch eine zweite Staffel geben auf jeden Fall, aber sicher ohne uns. Mhm. Ich habe eine andere, die lag auch sehr nah, aber ich habe gedacht, die nimmst du bestimmt. Deswegen wollte ich nochmal was anderes nehmen.
Okay.
Ist eigentlich auch eine Serie, die schon 2023 angelaufen ist. Die hatte ich aber auch in meiner Vorschau damals drin, sozusagen, als da freue ich mich sehr drauf. Und das erklärt auch, warum sie jetzt hier mit drin ist, weil ich so enttäuscht war. Weil ich eigentlich großer Fan des Franchises bin, wie treue Filmmagazin-Hörerinnen und Hörer wissen. Allerdings hatte ich schon Ende November 2023 angefangen und der Großteil kam dann in 24 raus. Und das ist die Apple TV Plus Serie Monarch Legacy of Monsters, wo es quasi um das Godzilla Monsterverse oder Godzilla Kong Monsterverse geht. Und ich war super enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Also sie sieht gut aus, das muss man ihr wirklich lassen. Ich meine, da gibt sich Apple ja wirklich immer richtig, richtig dolle Mühe. Also da wird jetzt nichts irgendwie geehrt, was da schlecht aussieht. Man muss auch wirklich sagen, so, wenn man die Kinofilme sieht und dann die Serie guckt, sieht man nicht wirklich einen visuell qualitativen Unterschied.
Das ist schon krass. Also das
ist
alleine schon.
Das ist schon echt ein Ding. Aber die Serie ist leider super belanglos. Man kann da so viele spannende Geschichten erzählen, aber mein Gefühl, was ich bei den Kinofilmen habe, den neuen übrigens habe ich noch nicht gesehen, habe ich mir noch nicht angetan, um ehrlich zu sein. Vielleicht wäre das einer der schlechtesten Filme gewesen, der gerade noch im Kino läuft, glaube ich sogar. Aber die Filme sind ja genauso. Also die hatten ja diesen großen, tollen 2013er Godzilla, der ein gut erzählter Actionfilm war. Ne? Der war auch nicht super besonders.
Der wird auch immer besser, weil die anderen Filme, die danach kommen, immer schlechter
werden. Ja. und auf der anderen Seite auch Kong war ein ganz netter Actionfilm. Ja. Aber so das, was danach kam, war wirklich doof. Und
großer
Schmuh. So geht's leider dieser Serie auch. Also mit ihrer komischen Hohlerde-Theorie, die sie dann da irgendwie haben, um die Monsterbewegung zu erklären. Schade, war ich wirklich sehr enttäuscht, weil ich bin wirklich ein großer Freund und ihr habt ja auch, ihr habt ja auch unsere Godzilla-Kritiken natürlich schon gehört zu Minus One jetzt zuletzt, der ja 2023 im Kino lief, den wir quasi, glaube ich, als letztes Jahr geguckt haben. Ich glaube, das war im Dezember irgendwann haben wir den geschaut. Ja. Muss jetzt ungefähr genau ein Jahr her sein. Über den man diskutieren kann, was wir auch getan haben, also könnt ihr euch auch gerne anhören, aber halt auch sein japanischer Vorgänger, Shin Godzilla, auch ein toller Film. Gut, egal, genug.
Das sind die besseren Godzilla-Filme, ja.
Ja, genug über schlechte Serien geredet. Wir sind haben jetzt unser 2024 Wrapped, was Filme, die dieses Jahr und Serien, die dieses Jahr erschienen sind, oder im Kino liefen, abgeschlossen und plaudern jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was wir sonst noch so geguckt haben, was wir nachgeholt haben und was sich da lohnt oder was sich da überhaupt gar nicht lohnt. Sag mal, Film jetzt, was hast du nachgeholt?
Was habe ich nachgeholt? Ich habe jetzt einen Film, der ist auch ein bisschen Grenzfall, weil der ist von 2023, aber halt in den USA 2023 gestartet und bei uns halt erst dann, weil das auch so ein Oscar-Film ist, in Anführungszeichen, so typisch Oscar-Material liefert, die werden in Deutschland häufig dann erst im Januar, Februar gezeigt. Das war halt auch bei uns der Fall. Deswegen ist er technisch gesehen 2024er Film, wenn aber Produktionsjahr gelten. 2023. Ne?
Das ist ich wie bei noch, Zone of Interest, man kann es in beide Kategorien einordnen.
Man kann es in beide, ja. Ich habe aber dann noch einen zweiten, den würde ich auch noch kurz erwähnen, der ist tatsächlich schon ein bisschen älter, aber den ersten war ich da, der ist auch ein schöner Weihnachtsfilm tatsächlich. Falls man auch noch auf der Suche ist nach einem, weiß ich nicht, mit der Familie irgendwie einen Film gucken und da will man irgendwie was, ein bisschen was Herzliches und so ein bisschen, ne, was Familienwerte, aber halt nicht so auf die plumpe Art und Weise erzählt, dann kann ich jedem auf jeden Fall The Holdovers empfehlen mit Paul Giamatti in der Hauptrolle. Der spielt in den 1970er Jahren in einer College in den USA und da ist dann die Holdovers sozusagen die übrig geblieben sind, weil da gibt es da eine kleine Gruppe von Schüler und Schülerinnen, die irgendwie, weil das eine private Highschool ist, die werden halt nicht von ihren Eltern zurückgeholt, weil die Eltern haben Besseres irgendwie zu tun, die gehen teilweise in den Skiurlaub und haben keinen Bock auf die Kinder, deswegen müssen die Kinder sozusagen im College bleiben und dann gibt's noch eine Hausmeisterin im Prinzip, eine Köchin, die quasi auch dort lebt auf dem Gelände des College und dort eben auch über Weihnachten dann übrig bleibt und es gibt den Geschichtsprofessor und das ist der gespielte Hauptdarsteller von Paul Giamatti, die quasi, der auch so ein kleiner Menschenfeind ist, der hat keinen mag und deswegen hat er auch nichts an Weihnachten zu tun, deswegen kriegt er natürlich auch jedes Jahr die Aufgabe, sich um die Schüler zu kümmern, die irgendwie nicht nach Hause geholt werden. Allein mit diesem Setup, du weißt natürlich, was passiert, ne? Du weißt, wie die Figurenkonstellationen sich verändern, wie sich auch die Hauptfigur verändern wird. Und ja, das passiert. Alles, was ihr jetzt im Kopf habt, genau das passiert. Aber es ist tatsächlich ein Film, der absolute Menschlichkeit ausstrahlt. Und das ohne kitschig zu sein oder immer wieder so vielleicht haarscharf daran vorbeigeht, aber wirklich halt was über Menschen erzählt, über Kommunikation, über Traumatas, weil zum Beispiel die Köchin und Hausmeisterin, die hat ihren Sohn erst kürzlich verloren im Vietnamkrieg, oder das ist jetzt ein paar Jahre her, und sie hat das noch nicht ganz überwunden. Du hast halt einen Schüler, der halt auch ein Traumata quasi hat aus familiären Gründen, und das ist so mit Feingefühl gespielt, und man muss gerade sagen, Paul Giamatti hier in der Hauptrolle als Professor Hannem, heißt er, ist wirklich, Paul Giamatti ist immer großartig, aber gerade noch in dieser Rolle, weil er kann das perfekt, diesen Menschenfeind, der sich natürlich im Laufe, so Mr. Scrooge-artig natürlich sein Herz irgendwann öffnet, das ist so schön mit anzusehen, und man trotzdem, weil das ist so ein Geschichtsprofessor, der absolut für Geschichte und Kunstgeschichte und für so alte Zivilisationen ist er besonders so ein Experte, dafür absolut brennt, und das immer so wieder versucht, seinen Schülerinnen irgendwie beizubringen, das ist im Herbst allerliebst sich anzusehen. Das ist tatsächlich so ein Film, der tatsächlich so Menschlichkeit ausstrahlt und immer wieder auch, aber trotzdem sich nicht davor versteckt, dass alles gut ist. Oder man muss nur drüber reden oder so und man muss die nur mal so ein bisschen zusammenwürfeln, die Menschen, dann verstehen die sich schon irgendwann wieder. So einfach macht er es sich auch nicht. Er zeigt auch immer wieder die Leerstellen und auch die systemischen Probleme, die halt Gesellschaften, wie gerade jetzt so 1970er Jahre in den USA halt auch haben. Deswegen ein sehr cleverer Film, der so ganz in den feinen Untertönen halt auch clever ist, aber so offensichtlich erstmal eine sehr warmherzige Weihnachtsgeschichte am Ende irgendwie erzählt. Hm. Aber allein auch dadurch, dass er halt in den 70er Jahren spielt, ist schon eine interessante Wahl, weil das hätte natürlich auch in der Neuzeit hätte es erzählen können. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, warum hat sich der Film entschieden, das in den 70er Jahren zu spielen? Und das wird auch, gerade der Vietnamkrieg wird immer wieder erwähnt, mehrmals im Film. Es wird mehrmals auch so eine Fernsehansprache gezeigt, dass jetzt quasi das spielt direkt von 1970 zu 71 in dem Jahr, das jetzt ja quasi, ne, wir haben jetzt die schlimmen 60er Jahre hinter uns, jetzt wird's besser. Und wenn man so ein bisschen die Geschichte der USA kennt, dann weiß man, so gesellschaftlich dauert's ein bisschen, wenn es vielleicht besser wird. Aber das ist dann durchaus auch ein sehr, 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 sehr schöner Film, muss man wirklich sagen.
Mhm. Schreibe ich mir jetzt so, weil Weihnachten steht bei uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch bevor. Ja. Schreibe ich mir mal auf.
Ja.
Ich habe tatsächlich, bin ich zurückgegangen ins Jahr 2007 und habe dort einen guten Film gefunden. Mm. Ein Klassiker, und zwar von einem Regisseur, den wir beide, glaube ich, auch sehr gut finden, und zwar David Fincher. Nachgeholt hat mir noch gefehlt in meiner David Fincher-Überblicksliste, und zwar Zodiac. Auf Deutsch Zodiac, die Spur des Killers. Über den Zodiac-Killer, den US-amerikanischen, der ja irgendwie, Also über den wird regelmäßig, ich glaube fast einmal im Jahr irgendwie eine große neue Doku veröffentlicht, obwohl alles schon aus allen Perspektiven fünfmal erzählt ist. Unter anderem gibt es eben diesen Film, der das aber toll macht. Es ist ein ziemlich langer Film, also Director's Cut ist glaube ich fast 3 Stunden, 160 Minuten lang oder so. Fühlt sich aber, fand ich, nicht so an. Er erzählt die Geschichte des Killers, der ja auch so im Gedächtnis geblieben ist, weil er eben die Medien hat für sich tanzen lassen, kann man glaube ich sagen. Er hat immer wieder Briefe an die Medien verschickt, um ihnen zu sagen, wann er wieder zuschlägt und so. Die haben das auch bereitwillig abgedruckt. Also er hat auch gedroht und so weiter. Natürlich haben dann die Zeitungen, die das jeweils dann veröffentlicht haben, haben das dann auch nicht nur, und darum geht's eben in dem Film auch, das fand ich toll, haben das dann eben nicht nur aus, oh ja, wir wollen Schlimmeres verhindern, abgedruckt, sondern einfach, weil es sich gut verkauft hat, wenn man die Zodiac-Geschichten abdruckt. Ja. Also wer sich da mal ein bisschen, Netflix hat jetzt glaube ich auch wieder eine ganze Doku-Reihe dieses Jahr rausgebracht zu dem Zodiac. Vielleicht bevor ihr die schaut, ich habe da auch schon mal reingeschaut, bevor ihr die schaut, schaut euch lieber Zodiac an. Lohnt sich, ist Fincher-typisch erzählt.
Und auch ausgestattet.
Ausgestattet auf jeden Fall. Und er hat ein Jake Gyllenhaal als Hauptdarsteller, aber Robert Downey Jr. ist dabei, Mark Ruffalo ist dabei. Also man hat echt ein paar Namen, die unterschiedliche Persönlichkeiten auch spielen. Vor allem Robert Downey Jr. in so einer richtig ekligen Rolle, wo man ihn auch nicht leiden können soll. Das fand ich auch gut gespielt. War vor seiner Iron Man Zeit und kurz davor. Und ein Ende, weil es der Zodiac Killer, es ist nicht ganz klar, wer der Zodiac Killer ist tatsächlich, immer noch, wird es vielleicht auch nie geklärt werden. Und daraus macht der Film ein Ende, das ich jetzt nicht vorwegnehme, aber das da perfekt dazu passt, zu diesem Fakt. Das wirklich clever gemacht ist. So. Ja. Also, Zodiac 2007, kann man sich echt angucken.
Ist für mich auch so Set-Extension der Film. Ja. Wenn man sich mal ein bisschen mit den hinter den Kulissen beschäftigt, weil das auch ein tatsächlich, was man nicht denken würde, aber der setzt sehr, sehr stark auf CGI-Effekte, um quasi dann das Los Angeles ist das? Wo ist das nicht eine Stadt auch besonders, wo der Zodiac-Killer? Das bin ich jetzt überfragt. Aber ich glaube zumindest in dieser Zeit, wo der Zodiac-Killer eben tätig war.
San Francisco war das doch, oder?
Oder San Francisco, ja, das kann sein. Ja, San Francisco ist, glaube ich. Das nochmal sozusagen in dieser Zeit nochmal aufleben zu lassen. Und die haben da wirklich ganz, ganz viel am Computer nachgebaut. Das siehst du aber nicht. Du denkst wirklich, das ist Hand gebaut oder so sieht es eben aus. Ne? Das ist auch typisch Fincher, der quasi visueller Meister mit CGI besonders ist, obwohl er für seine Thriller bekannt ist, wo man denkt, ja, was braucht man da groß an CGI? Der spielt ja nicht auf irgendeinem blauen Planeten. Aber doch. Auf dem blauen Planeten Erde und der baut ihn dann eben auch gerne am Computer nach.
Und er ist schon auf jeden Fall, also ist Top-Level-Thriller, kann man sagen. Toller Film.
Ja. Genau, ich hatte noch, den Flobby. Ich auch kurz erwähnen wollte, aber ich habe noch einen älteren, damit ich auch die Regeln ein bisschen einhalte. Ja, okay. Ich habe auch noch meine New Hollywood-Liebe, habe ich natürlich auch noch ein bisschen gefrönt, indem ich mir immer dann Filme aus den Ende 60er und dann 70er Jahre anschaue, auch schon viele Filme dort in diesem Jahrzehnt besprochen, wo Hollywood eben auch, wo dieses Studiosystem davor nicht mehr funktioniert hat, wo man große Blockbuster-Filme tatsächlich nicht mehr groß, besonders Musicals nicht mehr funktioniert haben und man deswegen eben kleineren, aufstrebenden Filmmachern und hier explizit nicht gegendert, weil es dann eben auch eigentlich zu 100% Männer waren, die man dort aber eben jungen, aufstrebenden Regisseuren Geld gegeben hat. Und da sind viele, viele große Klassiker, tolle Filme entstanden, die eben auch sehr politisch waren und das aus gutem Grund. Und da ist Asphalt Cowboy, ist auch einer dieser großen New Hollywood-Klassiker, die das auch mitbereitet, mitgeebnet haben und gezeigt haben, so kann Kino auch sein, so real kann es sich anfühlen. Und hier hat man es besonders sozusagen mit einem New York zu tun, was sich gerade an einem Tiefpunkt befindet. Und dort versucht dann Joe Buck, der junge Joe Buck aus Texas, denkt irgendwie, New York ist irgendwie das krasse, coole neue Ort. Und hier werde ich irgendwie reich und berühmt und wird dann aber schnell mit der Realität konfrontiert und ist dann teilweise auch obdachlos und versucht sich irgendwie so durchzuwurschteln in einer Gesellschaft, die ihn irgendwie nicht haben will und zeigt dann irgendwie sehr schön, wie verkommen die Stadt und das System er ist. Und nochmal neben dann Joe Buck, der lernt dann auch so einen kleinen Ganoven kennen. Und dieser kleine Ganove ist gespielt von Dustin Hoffman in seiner Primetime, könnte man auch sagen, auch gerade, glaube ich, frisch von die Reifeprüfung gekommen. Der, glaube ich, war von 68 und von 69 dann Asphalt Cowboy, wo er halt auch so ein typisch einen hyperaktiven Kleinganoven irgendwie spielt, der ständig irgendeine neue Idee hat, wie er sich gerade ein bisschen Geld beschaffen kann. Und er diese für typisch für New Hollywood hat alles so eine, hast das Gefühl, du kannst alles anfassen und alles wirkt so dreckig, staubig, teilweise sehr auch feucht, weil die dann teilweise so in einer untergekommenen Wohnung unterkommen, wo halt alles das durch die Wände quasi regnet und das spürst du quasi, es wird dir selber irgendwie kalt währenddessen, während du das guckst. Das ist für mich auch so eine ganz besondere Qualität von New Hollywood, die halt wirklich versucht haben, der Realität irgendwie nahe zu kommen oder sie eben hyperreal darzustellen, eben dieses Gefühl einer untergehenden Stadt irgendwie darzustellen, indem man es eben so nahbar wie möglich eben macht.
Ja. Gut. Flops nachgeholt? Hast du schlechte Filme nachgeholt?
Ja, da habe ich auch ein bisschen schwer getan. Es gab ein paar, die ich jetzt nicht so gut fand. Es gab zumindest einen, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Deswegen würde ich den mal nehmen, auch wenn er nicht direkt schlecht ist. Aber das ist ein großer Klassiker, wo ich dann enttäuscht war. Das ist tatsächlich meine große Liebe Sam Raimi. Da habe ich tatsächlich ein paar Filme auch dieses Jahr nochmal nachgeholt, da fand ich auch die meisten gut, der für seine besonders für seine visuellen Ideen bekannt und heiß geliebt ist, weil er da doch immer wieder auch Wege findet, besonders Action-Sequenzen Sequenzen und Horror und halt auch Comedy miteinander zu kombinieren. Und da ist sein dritter Evil Dead-Film auch bekannt dafür, Army of Darkness, Armee der Finsternis, der aber nochmal im Gegensatz zu den zwei Vorgängern noch weniger Horror ist und jetzt quasi 100% Comedy ist. Ich muss aber sagen, irgendwie hat es bei mir das nicht gezündet, obwohl ich auch die typischen Raimi Kamerafahrten und Abstrusitäten bekommen habe, die ich wollte. Aber irgendwie hat nicht so funktioniert, weil es tatsächlich so Slapstick war und irgendwie auch so dünn, dass ich's und auch so lebt, also man kennt halt, wenn man Army of Darkness, selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat, man kennt so ein, zwei Szenen. So ein bisschen, ne, wo Bruce Campbell die Schrotflinte in den Himmel reckt und er ist irgendwie so ein Mittelalter-Setting, weil er ist durch eine Zeitreise, befindet sich der Gegenwarts Bruce Campbell im Mittelalter. Er ist auch alles ein bisschen hanebüchend herbeigeführt, aber ist jetzt mal eben so. Und dann schreit er eben, das ist mein Boomstick und das ist so einer der bekannten Catchphrases im Film. Dann gibt's noch ein paar so ein, zwei anderen Szenen, die man irgendwie kennt. Aber irgendwie lebt der Film gefühlt auch nur von diesen Szenen. Es gibt so ein, zwei sehr beeindruckende Stop-Motion-Animationen und weil ja auch die Skelette in dem Film, die Armee der Finsternis, die Skelette sind halt quasi auch so ein bisschen wie so die, ich weiß gar nicht, wie dieser eine berühmte Film, irgendwie Argonauten irgendwie der heißt, in dieser griechischen Mythologie, so dieser berühmte Stop-Motion-Skelettfilm. So ist es quasi.
Jason und das Goldene Vlies oder so. Oder so? Jason und die Argonauten, ich weiß, was du meinst.
Ja. Das, ne? Also auch so eine ganz berühmte Filmszene. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja auch nachgebaut, natürlich unter den 80er oder 93 ist der Film in den Kinos erschienen, ein bisschen moderner in damaligen Verhältnis gemacht, aber trotzdem halt noch Stop-Motion und das ist schon beeindruckend, aber irgendwie habe ich ganz gedacht, wäre cooler, wenn jetzt ein besserer Film drumherum wäre, ne, und das ist natürlich auch so ganz typisch, weil es natürlich auch so eine klischeehafte Geschichte irgendwie erzählt, Bruce Campbell irgendwie so als sprücheklopfender Held rettet eben natürlich auch die Prinzessin in Not, weil das muss natürlich auch so eine Geschichte irgendwie erzählen, aber es ist irgendwie auch mit so wenig Witz erzählt, dass dann natürlich auch die Prinzessin ist quasi auch einsilbig, die könnte quasi auch gar nichts sagen, das würde nicht auffallen. Zum Beispiel auch von Sam Raimi auch schon immer auch eine Schwäche, der das dann auch mit Spider-Man-Filmen die Frauen gerne mal vernachlässigt, deswegen hat sich hier auch schon gezeigt, deswegen da war ich ein kleines bisschen dann doch enttäuscht, dass das mir inhaltlich so ganz gar nichts gegeben hat und nur von seinen berühmten Szenen so ein bisschen gelebt und natürlich von den Raimi-typischen Kamerafahrten und visuellen Ideen, aber das hat da gibt es bessere Filme von ihm, definitiv.
Ja, bei mir war es ein Film, über den wir auch kurz gesprochen haben, aber nur im Zuge eines anderen Filmes. Wir hatten ja einen japanischen klassischen Horrorfilm gesehen, der ein paar sehr interessante Ideen umsetzt, von 2001. Kairo hieß der, Puls übersetzt. Das japanische Original ist ein sehr interessanter Film.
Ja.
Könnt ihr unsere Folge dazu anhören, könnt ihr euch auch gerne anschauen, lohnt sich. Allerdings gab es 2006 dann das Schlechteste, was Hollywood tut, nämlich Filme, die nicht auf dem amerikanischen Markt entstanden sind, einfach nochmal zu drehen, aber in Scheiße. Und genau das ist Puls. Du bist tot, bevor du stirbst, von 2006. Mit Kristen Bell und noch ein paar anderen Leuten, die kaum noch jemand kennt. Das Einzige, was man dem Film zugutehalten kann heute, ist, dass man sich so ein bisschen in die Zeit 2006 zurückversetzt sieht, mit allen, mit der Kleidung, mit dem ganzen Dings, und man denkt so, ach ja, da war ich in der Schule, und hat so ein bisschen melancholisches Gefühl, aber das war's auch schon, weil der Film an sich ist wirklich kacke. Und er versucht sich Sachen, also er tut so, als könnte er den japanischen Film verbessern, indem er bestimmte Erklärungen für bestimmte Dinge liefert und macht es dadurch aber scheiße, weil die Kunst bei Kairo ist ja, dass man eben bestimmte Dinge nicht weiß. Ja. Und der hat das Bedürfnis, alles zu erzählen, alles zu sagen, schlecht zu sagen und dann ganz eklig die versucht, schafft es zu keiner Zeit, versucht auch einzelne wichtige Szenen aus dem japanischen Film zu amerikanisieren und denen damit auch ihren Horror zu nehmen. Es sind ja Horrorfilme. Ja. Also der lohnt sich gar nicht, braucht man nicht schauen, nur wenn einen das, weiß ich nicht, irgendwie diebische Freude bereitet, die beiden miteinander zu vergleichen.
Also ich finde zumindest aus filmischer Sicht, das durchaus, also wenn man diese beiden guckt, das japanische Original und den amerikanischen, ist glaube ich zumindest für Filmschaffende und oder Leute, die sich mal Interesse haben, vielleicht auch Film zu studieren, glaube ich, könnte ganz interessant sein, weil das wirklich, da hast du einmal so ein Paradebeispiel, wie du Horror machen kannst und einmal, wie es nicht. Ja. Ja, du hast so perfekt, wie man eines Idee, die vielleicht sogar auf Drehbuchebene sehr ähnlich aussieht, aber dann komplett unterschiedlich herangegangen, komplett anders gedreht, geschnitten, musikalisch unterlegt und was das für einen enormen Unterschied hat. Deswegen, das ist ja vielleicht interessant, aber dann wirklich aus negativer Perspektive, weil dann wirklich jede Besonderheit raussaugt, wie ein Vampir.
Ja,
da wirklich alles, dann bleibt nur noch so ein absolut 0815 Horrorfilm übrig danach. Und das ist halt, wenn man das Original kennt, echt schade. Wirklich schade.
Und er ist tatsächlich, also er ist nur durch diesen Vergleich halbwegs interessant. Und das Gruselige ist, dass Puls tatsächlich auch ein Sequel bekommen hat. Und das sagt aber auch alles schon. Das Ding ist, glaube ich, in Deutschland nicht mehr erschienen. Und in den USA war es ein Direct-to-DVD-Sequel.
Was immer die Besten sind.
Und lustigerweise im gleichen Jahr kam noch ein Direct-to-DVD-Sequel, Puls 3. Also das und macht daraus eine Trilogie des Schreckens.
Ja, aber nicht gut. Ja, aber keine gute Schreckensrede.
Ist nicht gut gemeint. So. Wir haben noch Serien. Was schwieriger wird, glaube ich, ne? Nachgeholte Serien. Hast du irgendeine Serie im positiven Sinne nachgeholt?
Nachgeholt, ja. Auf jeden Fall. Die war auch wirklich, die ich schon länger so ein bisschen immer wieder das mitbekommen habe. Dann hatte ich noch mal dieses Jahr so einen Impuls bekommen, weil ich mir ein YouTube-Video angeschaut habe, wo kurz über die Serie gesprochen wurde. Und dann habe ich gesagt, jetzt aber endlich. Weil es auch von einem, auch einem häufigen Gast in diesem Filmmagazin quasi schon ist. Ist nämlich von Alex Garland. Ja. Da hatten wir natürlich auch erst seinen Civil War-Film. Bei dem hatten wir ja dieses Jahr auch gesprochen, ne? Das war ja gar nicht vor allzu langer Zeit, haben wir uns die angeschaut. Aber Alex Garland hat tatsächlich auch eine Serie komplett geschrieben und komplett inszeniert. Und die ist von, jetzt muss ich selber mal nachgucken, ich glaube 2018 oder 2019.
Ich glaube auch.
Und sie ist tatsächlich eine auf nicht.
Oder 20, kann es sein?
20 tatsächlich. Also kennst du Devs, ja?
Gesehen habe ich sie nicht, aber ich habe sie mir, als wir Civil War geguckt haben, habe ich es mir aufgeschrieben, dass ich sie gucken will.
Ja, und ist tatsächlich sehr, sehr zu empfehlen. Es ist wieder typisch Garland auch, der immer so was irgendwie Bekanntes, aber irgendwie immer so einen kleinen ein, zwei Twists findet, damit sie es irgendwie interessant, damit es ein bisschen neu auch ist, ne? Und der auch optisch absolut was drauf hat, und da ist auch Devs wieder absolut zu nennen. Es ist sogar, da gibt es auch am Ende, ja, das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber das ist nur so eine kleine, ist es nicht kein riesengroßer Twist, aber ist so ein bisschen interessant, wenn man das weiß. Eine kleine Verknüpfung, der ist auf philosophischer Ebene, könnte man sagen, eine Fortsetzung zu Ex Machina, der quasi die Gedanken von Ex Machina auf eine andere Art und Weise fortsetzt, oder quasi durchaus ein Companion Piece ist, dass man irgendwie sagt, es ist jetzt vollständig. Dass man braucht irgendwie beide Teile, damit man irgendwie so einen Sachverhalt verstehen kann. Worum geht's in Devs, kurz zusammengefasst? Der Grundgedanke von Devs ist, die Welt ist deterministisch. Das heißt, alles ist vorbestimmt. Im Prinzip alles hat seinen Grund. Wenn du jetzt Kartoffeln zu essen machst, dann hat das, weil du Hunger hast, weil du schon nichts gegessen hast und du machst dir Kartoffeln, weil du schon als Kind quasi von deiner Mutter Kartoffeln immer bekommen hast und dadurch ist dein Lieblingsessen geworden. Ne? Und dadurch ist quasi alles vorherbestimmt. Es gibt keinen freien Willen. Wir werden angestupst und dann rollen wir quasi die Straße entlang. Ist durchaus so eine Sichtweise, die ist ein bisschen verbreiteter, Leute, oder die durchaus sozusagen auch schon viele philosophische Diskussionen ausgelöst hat, ob das ja wirklich so ist, weil irgendwie hat ja alles, was man tut, einen Grund. Aber gibt's dann überhaupt einen Zufall, wirklich einen Zufall? Kann ich wirklich, selbst wenn ich den Würfel einmal würfel, ist das wirklich kompletter Zufall oder ist nicht alles vorherbestimmt irgendwie? Und dadurch, dass alles in dieser Serie geht eben davon aus, es ist wirklich alles vorherbestimmt, kann man das ja auch berechnen. Das heißt, dann kann man auch Dinge voraussagen, als auch in die Vergangenheit zurückgehen. Und in Devs gibt's eben eine Art Google- und Apple-ähnliche Riesen-Tech-Firma im Silicon Valley, die einen Quantencomputer hat. Und dieser Quantencomputer kann eben die Dinge vorhersagen, was passieren müsste, aber eben auch in der Vergangenheit schauen, was passiert ist. Mhm. Und jetzt geht die Serie quasi darum, was das auslöst, dass es diesen Quantencomputer gibt und was es mit den Figuren natürlich macht, die hier im Zentrum hier stehen. Was zum einerseits hier auch ungewöhnlich ist, dass es dann weniger tatsächlich so groß wird, die Serie, obwohl das ja so ein, ne, das ist ja ein Matrix-Thema am Ende auch, ist ja auch so dieses, ne, alles vorherbestimmt, es gibt keinen freien Willen, ist ja auch so ein Thema, aber Matrix erzählt das ja episch groß im Kino. Devs ist tatsächlich relativ klein und erzählt am Ende doch eine sehr persönliche Geschichte zwischen 3-4 Charakteren, wo dann wirklich so nur so tatsächlich 2 Figuren sozusagen ein bisschen auf die Suche gehen, hey, was ist denn diese Firma, was macht die denn, was ist dieser Quantencomputer, was hat der auszulösen, und dann hast du eben so gerade in Person von 2 Leuten einmal den Chef dieser Firma und einmal dann die Assistentin von ihm, die quasi so dieses anhängen und daran fest glauben, dass die Welt vorherbestimmt ist. Und das ist immer wieder auf philosophischer Ebene sehr interessant, weil es dann das halt eben dir nicht so auch in die Fresse natürlich das haut, aber immer wieder so Szenen findet und Dialoge gerade, weil es gibt dann teilweise große Offenbarungsszenen oder Szenen, da hat man jetzt sich darauf vorbereitet, jetzt treffen endlich die beiden Charaktere aufeinander und die verhauen sich dann nicht oder es gibt eine große Schlacht oder irgendwie der eine Quantencomputer kämpft gegen den anderen Quantencomputer, sondern einfach, ja, wir unterhalten uns jetzt mal. Und dann unterhält man sich 15 Minuten lang über Determinismus. Ne? Und das ist, das muss man mögen. Ja, das ist alles ein bisschen zurückgefahrener, aber wenn man halt gerade Fan von Ex Machina ist und auch von dieser Erzählweise, dann kann ich jedem Devs nur empfehlen, und das ist auch wirklich so ein, ist dann auch nach 8 Folgen abgeschlossen, gibt keine Fortsetzung, ist wirklich zu Ende erzählt und das Ganze ist dann auch wirklich mit vielen Ideen, Gedanken geht man da dann auch aus dem Kino, würde ich jetzt fast sagen, aber dann aus dem Fernseher.
alles klar, ich habe nur eine okaye Empfehlung, würde ich sagen, weil das mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, weil ich habe jetzt auch nicht groß was nachgeholt, aber eine ganz okaye britische Thriller-Serie, die man einfach mal wegsnacken kann, weil die auch nur 6 Folgen hat und die sind so 40-50 Minuten lang, geht mal an einem Nachmittag irgendwie auch mal weg. Und zwar ein Buch, das ich vor vielen, vielen Jahren mal gelesen habe, war ein großer Hit, 2007, keine Ahnung, wann das Buch rauskam, ich glaube 2007, und zwar von David Hunter, von Simon Beckett, die Chemie des Todes. David Hunter heißt die Hauptfigur. Mhm. Das war ein Thriller-Roman oder ist einer, der den forensischen Pathologen, glaube ich, ist das David Hunter verfolgt, forensischer Anthropologe, und so ein bisschen Details zum Tod und zu Verwesung und zu Menschen, die gestorben sind, erklärt, und da werden halt Kriminalfälle erklärt, und die Serie, die 6-teilige, hat sich, ich glaube, lief früher auf Paramount, die hat sich die ersten beiden Bücher vorgenommen tatsächlich. Also in 3 Folgen geht es um Buch 1, 3 Folgen Buch 2. Die Geschichte um Buch 2 finde ich ein bisschen interessanter, aber ist eine ganz, ganz, ganz nette Thriller-Produktion, und man kann sie quasi ohne Abogebühr in der ARD-Mediathek nachschauen. Also sie ist jetzt von Paramount zu Netflix sie ist auf Netflix und in der ARD Mediathek. Kann dabei beiden geguckt werden. Fand ich eigentlich, war ein nettes Ding, das ich durch Zufall entdeckt habe und ich dann gedacht habe, ich gucke mir das an, weil ich das Buch gelesen habe. Ist aber ewig her, also ich konnte mich dann nicht mehr daran erinnern, wie der Film ausging, wie das Buch ausging, deswegen war es dann auch wieder ganz spannend. Ja. Hast du eine schlechte Serie nachgeholt? Also ich nicht.
Ich nicht so wirklich, weil ich dann auch immer schnell was und man eher selten auch Serien nachholt tatsächlich. Mhm. Und wenn dann meistens nur, ah, das hat man jetzt gehört, dass die gut, dann weiß man ja schon irgendwie, einem gefällt es einem. Und dann ist man selten wirklich komplett enttäuscht. Deswegen eine richtige Flop-Serie nachgeholt habe ich nicht. Ich habe nur eine Serie angefangen, die werde ich aber nochmal neu anfangen, ist nämlich White Lotus. Das ist eine Anthology-Serie. Das heißt, jede Staffel ist was Neues, so, hat eine neue Handlung, neue Figuren. Es ist aber immer, wenn ich das so schon richtig verstanden habe, ist dann sozusagen die Grundidee auch bei jeder Staffel, dass Leute in Urlaub auf Hawaii machen, in irgendeinem Art Luxusressort und dann passiert dort ein Mord oder jemand verschwindet oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann müssen die Charaktere irgendwie damit klarkommen, was da passiert ist. Und das Ganze ist eher so auf sehr humoristisch, schwarzhumorig erzählt. So ein bisschen Hyperrealität, alle sind ein bisschen drüber, alle Figuren. Aber noch nicht so, dass es quasi Austin Powers ist, so übertrieben nicht, aber so ein kleines Stück über die Realität geht. Und ich habe da jetzt ein paar Folgen zu gesehen, ich war eigentlich angetan, aber habe dann irgendwie nicht weitergeschaut. Und irgendwie hat es mich dann doch nicht bekommen, obwohl ich eigentlich, und da spielen auch immer sehr bekannte Leute mit, auch immer pro Staffel. Da wird auch bald die dritte Staffel dann veröffentlicht, das Ganze auf HBO auch, also auch ein großer, bekannter Kabelsender in den USA, der auch für Qualität her besonders bekannt ist. Und das ist auch eine gute Serie. Aber irgendwie hat es mich dann nach 3 Folgen, hatte ich glaube ich gesehen, dann noch nicht bekommen. Weil ich irgendwie noch nicht so ganz reingekommen bin, weil ich in der Tonalität vielleicht, glaube ich, noch nicht so ganz mich zurechtgefunden habe. Aber ich fand es eigentlich ganz nett. Aber ich würde da gleich tatsächlich nochmal neu anfangen, weil mich das Konzept eigentlich schon sehr interessiert. Deswegen, aber White Lotus ist jetzt, würde ich nicht als Flop-Serie auf jeden Fall bezeichnen. Das wäre ein bisschen zu gemein.
Ja. Okay, dann haben wir das Jahr doch gut abgeschlossen, würde ich sagen.
Ja.
Dann ist alles zu diesem Jahr gesagt.
gibt's nichts mehr. Abgeschlossen.
Nee, gibt's nichts mehr. Und wenn wir doch was vergessen haben, dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare. Das könnt ihr wie immer machen. Wir haben für nächstes Jahr ein paar Änderungen geplant. Eine haben wir sogar schon umgesetzt. Ihr merkt es, glaube ich, wenn ihr die Folgen guckt. Ab und zu, wir sind ein bisschen kürzer geworden. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir so die 20 Minuten anvisieren. Wir hatten Folgen, die haben 18 Minuten. Wir hatten Folgen, hatten 22 Minuten. Diese fast einstündigen Blöcke wie dieser jetzt, die sind quasi nicht mehr vorhanden. Aber ich glaube, für so ein Jahresroundup kann man das machen. Aber wir wollten gerne das ein bisschen uns konzentrieren. Also es ist nicht mal unbedingt, dass wir sagen, es muss jetzt irgendwie es muss jetzt unbedingt kürzer sein, kürzer, 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 sondern wir wollen einfach ein bisschen fokussierter an die Themen rangehen, stecken uns vorher grob fest, worüber wir sprechen und dann ziehen wir das auch fokussierter durch. Und die zweite Änderung, die wir nächstes Jahr angehen wollen, sagen wir aber auch in der Januarfolge nochmal, wir werden versuchen, zweimal die Woche zu erscheinen, künftig, mit einem etwas neueren Film oder einer neueren Serie und einem etwas älteren Stück. Wir haben ein bisschen vorproduziert, mal gucken, wie lange das hält sozusagen, wie wir es schaffen. Also wir werden wahrscheinlich nicht immer schaffen, nicht mal 2 Folgen aufzuzeichnen, das ginge schon. Aber ob wir es tatsächlich immer schaffen, 2 Filme und 2 Serien, über die man auch wirklich sprechen kann, viel zu gucken, das müssen wir sehen. Also nicht alles, was wir gucken, lohnt sich auch dann drüber zu sprechen. Da haben wir auch festgestellt, dass man über manche Sachen muss man auch nicht reden, weil sie auch relativ belanglos sind. Also wir gucken mal, wie das klappt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen grob überlegt, wir bleiben natürlich beim Sonntag, da kommt jetzt das Aktuelle und am Mittwoch dann, Mittwoch oder Donnerstag mal gucken, haben wir noch gar nicht festgelegt.
Donnerstag ist eigentlich der klassische Kinotag.
Da machen wir
Donnerstag. Könnte man natürlich Mittwoch machen, weil man dann ins Kino gehen könnte, aber kann auch Donnerstag machen.
Ja, Mittwoch oder Donnerstag, egal. entscheiden wir noch. Kommt zumindest jetzt in den ersten paar Wochen und Monaten des Jahres 2 Folgen pro Woche. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Ob ihr das gut findet, ihr könnt uns ja auch mal da Feedback dazu geben. Und dann sehen wir weiter. Dann evaluieren wir das, wie es so schön heißt. Und
wir schicken euch einen Feedbackbogen.
Genau, und dann entscheiden wir, ob wir es weitermachen oder ob wir nochmal anpassen. Ja. Also, erstmal euch guten Rutsch, wenn ihr noch nicht reingerutscht seid. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit unserem Ausblick auf 2025. So viel kann man schon sagen. Der kommt auch. Also dann.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.